Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich zu Gast eingeladen den Christian Schneider. Christian Schneider betreibt den Podcast Äther Fox Ehrenfeld und ist mir unter anderem dadurch aufgefallen, dass unbasiert mir einen Podcast mit ihm empfohlen hat, beziehungsweise er war bei dir im Gespräch. Und du warst ja auch sowieso schon mal bei eigentlich mehreren Leuten. Du warst bei Harlequin zu Gast, du warst im Praxiolog-Podcast. Also ich hatte dich schon mal hier und da auf dem Schirm. Normalerweise sind Podcasts nicht so hart mein Fall. Da wird immer sehr viele Stunden über irgendein Thema geredet. Ich bin mehr so der Bücherwurm. Aber ich freue mich trotzdem, weil dein Podcast macht schon Spaß zu hören. Hi.
Ach, das freut mich aber sehr. Ja, ich frage mich immer, warum mich nicht schon alle kennen, aber ja, wie du schon gerade gesagt hast, nicht alle hören gerne Podcasts anscheinend. Und ja, ich weiß ja, auch waren nicht. Ja jetzt zuletzt auch so ein, zwei Leutchen, die du auch kennst. Die Stahlfeder war noch bei mir, oder ich nehme an, das ist da.
Ja, natürlich kenne ich den, ja klar.
Ja, genau. Ja, unbasiert. Außerdem, ich weiß nicht, ob du Gerd Bührmann kennst, der ist in Dubio Podcast, macht der bei der Achse des Guten. Der ist auch sehr freiheitlich orientiert, sage ich mal. Oder wie unbasiert zu mir sagte, ich glaube, das war off-Mic, libertär kompatibel.
Ach so, okay.
Das würde auch noch passen.
Also die Ansätze sind da. Ja, außerdem warst du auf der Rückseite von der neuesten Ausgabe der Eigentümlich frei.
Richtig, eine Ehre war mir das. Und so kam das auch mit dem unbasiert zustande.
Ja, grundsätzlich machst du den größten Teil deines Contents auf Patreon, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig?
Yes, richtig. Also unglaublich, dass ich da noch sein darf. Aber ich bin seit einigen Jahren dort, verbreite Hass und Hetze. ja, ist natürlich alles auch bei mir immer so ein bisschen unterhaltsam und nicht immer so ernst. Und ja, ich versuche halt auch, dass es lustig ist und so weiter. Also klar, gibt ein breites Spektrum. Manchmal erzählen wir auch einfach nur Storys von früher oder sowas, weil ich ja fast jeden Tag was aufnehme. Es ist ein bunter Blumenstrauß an Themen, aber Freiheit steht schon auch so im Mittelpunkt meines Lebens, weil ich möchte natürlich selbst auch gerne frei sein. Und dann dreht sich alles irgendwie so ein bisschen darum. Und ja, Patreon ist so, ich mache mittlerweile nur noch 3 exklusive Patreon-Audio-Podcasts die Woche. Ich mache noch einen Livestream, das sind 4 Sachen. Und dann mache ich noch ein Weekend-Update, das ist so ein kleiner Monolog. Also das sind 5 Sachen. An 5 Tagen lade ich was hoch. Auf Patreon. Hey, und eine kostenlose Folge die Woche mache ich auf den üblichen Plattformen. Da kann jeder einmal die Woche was Kostenloses abholen. So. Einfach so.
Also nur so aus Neugier, weil du hast ja, du bist genauso wie ich auch auf quasi jeder Plattform vertreten. Du bist auf Twitter, man sieht dich auf YouTube und so weiter und so fort. Ich nehme an, alles, was irgendwie kostenlos ist, das gilt ja so ein bisschen zum Anfixen.
Aber kostenlos gibt es ja nicht, aber genau, ja,
man verbindet. Ja gut, ja für den Konsumenten.
Genau, es ist erstmal kostenlos, ja genau. Ich habe natürlich, muss meine Ressourcen und meine Zeit und so aufwenden, aber klar, es ist erstmal so, ich gebe das so raus und das ist natürlich meine Werbe, wie sagt man, meine Promonummer dann irgendwie so.
Genau, mache ich ja mit Memes im Grunde genommen so. Die sind ja auch alle kostenlos. Und aber ich habe mich schon gewundert so ein bisschen, weil wenn ich auf deine Patreon-Startseite gehe, sehe ich, dass du im Monat irgendwie 10.000 Euro da an Abonnenten hast. Wie kommen die Leute denn von Twitter und YouTube auf deinen Patreon-Account? Also,
ich muss sagen, ich mache das ja seit 10 Jahren, musst du bedenken. Ja. Also im Endeffekt habe ich im Schnitt 1.000er pro Jahr gemacht. An Leuten. Ne? Und es war so, dass ich ja den Podcast angefangen habe, da gab es den noch nicht auf YouTube. Also es gab noch kein Patreon und es gab auch noch kein Spotify. Das heißt, es gab nur Apple, iTunes hieß das damals. Jetzt gibt es Apple Podcasts noch als eigene App so. Und dann konntest du auf iTunes deinen Podcast hochladen und nur da hatte ich eine Audiofolge die Woche. Und da hatte ich noch kein Patreon, kein Spotify, kein gar nichts. Und das heißt, ich habe im Prinzip, weil ich es geliebt habe, kostenlos einmal die Woche so eine Folge hochgeladen. Und da habe ich dann angefangen, so eine Community so ein bisschen aufzubauen. Meine Community ist nicht riesengroß, aber sie ist sehr, sehr treu. Mhm. Also ich habe Leute, die mit mir durchs Feuer gehen würden. Also die feiern das seit Jahren, teilweise seit 10 Jahren schon. Und die sind da mitgegangen. Manche sind natürlich unterwegs verloren gegangen. Manche neue sind dazugekommen. Und es ist immer gewachsen. Stetig. Also Red Pilling one at a time, sage ich immer. Ne? Also nicht, ich habe keine richtige Laufkundschaft und auch nicht so, dass sich irgendwie die Woche 1000 neue Leute anmelden oder sowas oder auch mich auf YouTube abonnieren. Das sind dann immer so ein paar. Jede Woche auf YouTube 10 oder so. Ne? Und wie viele von denen dann irgendwann rüberkommen, das sei mal dahingestellt, das weiß ich nicht so genau, aber auch Patreon wächst immer. Also wenn sich einer abmeldet, dann melden sich zwei an, so ungefähr. Aber so ganz langsam. Es melden sich die meisten nicht ab und ja, immer noch einer mehr meldet sich an, als sich einer abmeldet. Also es geht immer hoch, es geht nicht hoch und runter. Ich kann ja die Statistiken da gucken, es geht eigentlich immer hoch, langsam, aber es geht immer hoch. Und ich bin bei Patreon seit Ende 2016. Anfang 2017 ging es richtig los so. Und über diesen Zeitraum habe ich das natürlich aufgebaut, weil mich oft Leute fragen, boah Christian, boah, das sieht ja cool aus, 10.000 Euro im Monat. Ich will jetzt auch anfangen zu podcasten, wie kriege ich denn dann die 10.000 Euro? Also ginge das nächste Woche? Und dann sage ich immer, nee, das geht nicht, weil du musst ja erstmal beweisen, dass du es wert bist. Das heißt, ich werde jetzt bezahlt für die ganzen Jahre, die ich das kostenlos gemacht habe, ohne dass ich ein Kalkül hatte, dass ich damit mal Geld verdienen würde. Es wäre ein Traum gewesen, aber ich hätte das selber nicht gedacht. Wenn du mich so fragst, Panzer, also wer hättest du mir gesagt vor 10 Jahren, du kriegst mal 10.000 Euro im Monat in 10 Jahren. Das sind ja nicht ganz, 9.500 oder so, ne? Werden wahrscheinlich irgendwann 10.000 sein. Dann hätte ich das gerne geglaubt, weil ich es glauben hätte wollen, aber ja, es hätte für mich unglaublich geklungen. Absolut unglaublich. Auch 3.000 oder sowas. Hätte ich nicht geglaubt. Ich weiß noch, wie ich 1.000 hatte mal und da war ich so stolz. Ich so 1.000 Euro im Monat und ich hatte noch andere Einnahmequellen und natürlich, ne, das reicht ja nicht. Und dann habe ich aber gedacht, boah, jetzt ist das so eine Summe. Jetzt kann ich auch sagen, ich bin Podcaster. Das ist was Richtiges. Das ist eine richtige Summe. 1.000 Euro im Monat. Und dann war ich da so stolz drauf. Und ja, nee, ist aber immer weiter gewachsen. Habe ich die Frage beantwortet?
Absolut. Okay. Klar. Ich, also jedenfalls, das Ding ist einfach
genau,
bei mir
nur, dass ich... Genau, ich werde jetzt bezahlt für die kostenlose Zeit. Ich werde, so ist das. Ich habe quasi eine Vorleistung gebracht. Die Leute vertrauen mir. Und da, so habe ich die gekriegt. Und jetzt YouTube mache ich erst Ende letzten Jahres. Ist gar nicht meine Hauptplattform. Und Twitter, Shitposting ist wild, wird immer mehr. Twitter ist mittlerweile meine Hauptplattform. Ich hätte früher gesagt Instagram, ganz am Anfang Facebook. Da hatte ich gar kein Instagram vor 10 Jahren. Mhm. Und Twitter habe ich nur so, ich habe ja Medienwissenschaften, so eine Clownwissenschaft studiert. Da habe ich dann, war ein Twitter-Forschungsprojekt, deswegen haben wir uns da angemeldet. Und dann habe ich das nur so passiv konsumiert, habe so meine Nachrichten da geguckt und sowas. Und ich habe erst eigentlich kurz vor Elon so richtig angefangen und dann mit Elon so richtig angefangen zu shitposten, obwohl ich schon seit 2013 da bin. Und jetzt ist das meine Hauptplattform. Ich kann dir auch was Exklusives jetzt geben, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich bin ja zu Gast, ne? Leute beschweren sich immer, dass ich keine ausreden lasse. Aber pass auf. Okay, gut. Pass auf. Wegen Twitter-Shitposts habe ich 4 Anzeigen am Laufen. Einmal wegen unter anderem jetzt, gerade habe ich es gepostet, also 4-mal der Start gegen mich. Ne, das passt ja vielleicht auch zu dir. Oder
wunderbar,
zu
uns ja, hier.
Wir hassen den Staat, wir hassen Demokratie, wir hassen Steuern und so weiter. Jedenfalls jetzt gerade aktuell Katharina Schulze. Ne? Katharina Schulze, das ist die krasseste Anzeige, die ich am Laufen habe, weil da geht es um üble Nachrede, Verleumdung und Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens. Und das ist Majestätsbeleidigung. Das ist ein neuer Paragraph seit einem Jahr oder so. 160.
Ja.
Und es ist besonders schwerwiegend, weil es eine Person politischen Lebens ist. Und es gibt jetzt eine Hauptverhandlung. Und das sind so Sachen, so Achievements, die unlocke ich auf Twitter. Also da mache ich ein Shitposting und danach verklagen mich irgendwelche Staatsadligen. So. Also ja, Twitter. Ich liebe Twitter. Danke für den Content. Deutscher
kannst
Staat.
Kannst du sagen, was du gesagt hast?
Ich glaube, ich habe sowas in der Art gesagt wie Hexe oder so und ins Feuer, Fuera irgendwie so. So grob. Angeblich habe ich das gesagt.
Ich will mich einfach nur darauf vorbereiten, was mir irgendwann blüht, weil ich mache das dauernd.
Also, es ist natürlich lächerlich, ne? Muss ich euch nicht sagen, dass jemand so Also da die Begründungen waren wirklich, ich habe sie eingeschränkt in ihrer Ausarbeitung ihrer Tätigkeit. Sie kommt nicht mehr klar und sie ist jetzt komplett von mir quasi behindert worden. Ne? Also mit meinen Worten und so. Also sie ist wirklich in ihrem beruflichen Tätigkeitsfeld kann sie nicht mehr wirken. So, das ist ja, eine, das in der Anklageschrift oder so drin. Ja, wegen Hexe.
Ja.
Ja, und das ist, da habe ich vier so Dinge am Laufen, auch unter anderem ein Highlight ist die Chefin von Korrektiv. Die hat mich auch, da war Stasi-Hexe. Aber nicht ins Feuer. Nur Stasi noch mit dabei. Okay. Ja, das sind so Sachen. Also folgt mir alle auf Twitter. Es lohnt sich ja. Und kommt alle zur Hauptverhandlung. Ich habe es gepostet, wann die ist.
Also du musst tatsächlich dann physisch irgendwo vor Ort in ein Gerichtsgebäude
ich
und
muss,
so weiter und so
fort. Ja, ja, ich darf mich vertreten lassen durch einen Anwalt. Aber in diesem Falle muss ich kommen, sonst werde ich verhaftet. Also schöne Grüße, Free Shlomo und so. Immer schön die Post aufmachen, ne?
Ja, das ist, ich meine, ich weiß nicht, wie tief du im Thema bist. Ich habe mir das schon
am mal alles gesehen.
Ich glaube, so am intensivsten ist Boris von Morgenstern drauf eingegangen, der halt gesagt hat,
das habe ich geguckt.
Genau, ich auch. Das, was man da in den Anklagen findet, das hätte jeder Anwalt in der Luft zerrissen, aber du musst halt deine
Frist
öffnen. Du darfst nicht einfach deine Bewährungsfristen verschleichen lassen.
Richtig. Und ich finde, das ist auch dann nicht based oder so. Der Staat ist halt die größte Gang. Und wenn diese Gang mit dir verhandeln will, ja gut, dann kannst du natürlich entweder den Märtyrertod sterben und sagen, ich mach das alles nicht, ich mach die Post nicht auf und okay, aber irgendwann kommen die, ne? Und dann treten die dir die Tür ein und nehmen dich mit. Und dann, ja gut, dann hast du dein Statement gemacht oder was auch immer. Aber wie ich es bei ihm verstanden habe, war es auch so ein bisschen Schludrigkeit und so. Naja, also es tut mir natürlich leid, niemand sollte dafür im Gefängnis sitzen.
Ja, ja, vollkommen klar.
Aber man muss natürlich irgendwie mit diesem Staat dann verhandeln. Ne? Also ich habe keine, der Staat hat die Power, ich habe sie nicht, um einfach zu sagen, fuck off. Ich muss da jetzt auch die Sachen machen. Ich brauche einen Anwalt, ich muss da hin und so weiter. Oder ich mache es halt nicht und dann holen sie mich.
Ja, eben. Also ich meine, es bringt nichts. Ne? Das ist so, ja, wie ich auch immer sage, ich empfehle auch jedem Libertären, mach eine Steuererklärung. Du kannst sonst wie dagegen sein. Das bringt dir alles nichts.
Ja, ja.
Du kriegst, aber hol dir Geld zurück. Sei nicht doof.
Ja, ja. Dein Geld. Und das wird mir auch oft vorgehalten. Ja, du sagst ja, Steuern sind Raub und so. Also natürlich der eine Take, klar, wer baut sonst die Straßen und so. Aber auch wird einem ja dann gesagt, man soll die Straßen gefälligst nicht benutzen. Ja, ich muss sie ja aber bezahlen. Ich habe sie ja mit bezahlt.
Ja.
Und ich kann nicht fliegen. Und ich bin ja hier. Also es gibt ja keine andere Option. Ich werde ja komplett erpresst. Aber trotzdem kann ich ja dagegen sein. Also wenn mich die Mafia ausraubt, kann ich ja trotzdem auch sagen, finde ich scheiße. Und bei der Mafia werde ich ja wenigstens danach in Ruhe gelassen, wenn ich Schutzgeld zahle. Beim Staat nicht.
Ja, ich hatte gestern gerade erst Stress mit der GEZ. Also mit dem.
Ja, was war denn da? Das habe ich gesehen auf Twitter. Weil ich bin natürlich, ich muss sagen, Ehre, dass du es machst. Ich bin so ein Opfer, ich zahle das noch. Ja, und die ganze Zeit habe ich aber, wie das immer so ist, der Staat droht immer was an und dann vorauseilender Gehorsam. Und ich bin einer von den Typen. Ich denke dann immer so, ja, am Ende kommen die dann doch. Und alle so, nee, du musst das machen. Und jetzt Smash Cut 2, der rosa-rote Panzer, hat jetzt Ärger gekriegt. Was ist passiert?
Also erstmal habe ich seit 2 Jahren nicht gezahlt. Und ja, die schicken dann Rechnungen und Festsetzungsbeiträge. Das Problem ist, dass alles, was rumgeistert, irgendwie eine Form von zusammengewürfeltem Halbwissen ist. Das war vor 3 Jahren, als ich das letzte Mal vollstreckt wurde, noch irgendwelche. Hast du die Geschichte um Georg Thiel mitbekommen, der sich ein halbes Jahr hat einknasten lassen?
Ja, 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 ja. Ey, da habe ich aus Versehen gesagt, immer, der war eine Woche oder so im Knast, weil ich eh schon krass genug hätte gefunden hätte. Und dann hat mich mal jemand korrigiert, nee, nee, das war ein halbes Jahr.
Das ist also die Höchststrafe, die man da drin sitzt. Und vor also es gibt immer mal wieder einzelne Leute, die in den Knast kommen, aber viele von denen sind halt selbstständig, sind auch mal der ein oder andere AfD-Politiker. Aber weißt du, die gehen halt nach ein paar Tagen oder nach einer Woche oder sowas, gehen die halt raus, weil die haben halt Rechnungen zu bezahlen. Also du musst nur eine Vermögensauskunft liefern, ne? Also du musst dich halt nur vom Staat komplett nackig machen und dann lassen die dich auch wieder frei. Aber Georg Thiel hat halt genau das nicht gemacht. Ich habe dem auch einen Brief in den Knast geschrieben und der hat auch geantwortet und hat gesagt halt, es war mehr oder weniger so geplant, was sie gemacht hatten.
Also aber ich finde es halt krass.
Ja. Zu dem Zeitpunkt hat der Markus Mähler einen YouTube-Kanal betrieben und den habe ich relativ intensiv zu dem Zeitpunkt verfolgt, weil ich ja denselben Stress hatte. Und die haben halt alles auseinandergenommen, was ist gerade Phase. Und nichtsdestotrotz, ich kam nicht damit durch. Also ich konnte sonst was mit dem, wie heißt der, Olaf Kretschmer oder sowas, der Rundfunkbeitrag frei macht oder sowas. Ich habe alles gemacht mit Widerspruch einlegen und schlag mich. Es hat alles nichts geholfen.
Ja, das denke ich mir nämlich auch. Das ist ähnlich wie beim...
Und jetzt kursiert also halt der Beitragsblocker. Ist auch schön, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie taugt. Bei mir ist es alles nochmal ein bisschen eine andere Sache, weil ich... das finde ich sowieso immer. Du kriegst keine Schritt-für-Schritt-Anweisung, die auf jeden Schritt taugt. Sondern es ist immer nur so ein bisschen, mach das und... dann ist das aber nicht hundertprozentig deine Situation, sondern nur irgendwie so 98%, dann schickst du den Wisch hin, dann kommt aber was anderes zurück als das, was die dir empfehlen. Und bei mir ist es mehr oder weniger nur so, ich habe jetzt quasi eine Schonfrist, genau. Weil ich da Gelder empfangen habe und jetzt wird das eingeschickt an die, dann antworten die irgendwann und bis die Bürokratiesteine malen, dauert das wahrscheinlich irgendwie 1,5 Monate, aber auch dann werde ich nicht drum rumkommen.
Was heißt es denn? Also es wird jetzt vollstreckt oder was? Oder?
Ja, also was im Endeffekt dir blüht ist, wenn du dich komplett mit einer Verweigerungshaltung hinlegst zu zahlen, dann pfänden die einfach das Konto. Dann siehst du auf deinem eigentlichen Konto, da steht so, ihr Konto wird bei der nächsten Einzahlung wird das Geld eingezogen. Du kannst dir dann ein P-Konto machen und bis zu einem gewissen Beitrag, der ist nicht pfändbar. Das sind so 1.200, glaube ich, über so um den Dreh. Aber du kriegst ja ein Gehalt. Und sobald das überschritten ist, dann ziehen die das einfach davon ab. Und danach ist das vorbei. Du hast den Stress, die haben keinen Stress. Damit ist das durch. Also,
geil, die können einfach daran. Also ja, es gibt ja ähnlich krasse Sachen auch vom Finanzamt und so, da frieren die einfach deine Konten ein und so weiter. Also es ist am Ende, also es ist eigentlich schon Arsch, würdest du sagen? Also man kann es auch einfach weiter zahlen? Also jetzt, nee, so traurig es ist.
Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde schon nicht sagen, erstens, das, was ich immer mache und so hat auch der Jens von Große Freiheit TV, glaube ich, mal angefangen. Der hat einfach aufgehört zu zahlen und jeden Beitrag von damals noch 17,50 Euro hat er statt sie direkt zu zahlen in Bitcoin angelegt. Und über den Lauf der Zeit, vor allem, du sparst dir 2 Jahre. Ja. In dieser Zeit, in der du das jeden Monat in Bitcoin zurücklegst, machst du sowieso mehr Kohle, als im Endeffekt
die Frage du bezahlen ist, in musst. In welcher Zeit war das, wo er das gemacht hat? Das ist
bei ihm ist das schon viele Jahre her. Außerdem ist das für mich jetzt hören sagen. Aber ja. Klar, aber wie gesagt, bei mir ist es auch, ich habe seit 2022 nicht gezahlt und jetzt haben wir August 2024, jetzt kommen die auf mich zu. Also du sparst dir schon einige Zeit.
Man hört schon von, also ich habe Horrorgeschichten gehört, Worst-Case-Szenarien, Typ nach 13 Jahren irgendwie kam die dann an und dann musste der nachzahlen, sonst...
Nee. Das mit dem Nachzahlen ist kein Problem. Das verjährt nämlich. Du zahlst maximal sowas um die 650 Euro.
Weiß ja immer Leute, nicht, was so Horrorgeschichten sind und was stimmt und so weiter. Es kennt immer einer einen, der einen kennt und dem ist das passiert. Und
genau, das ist alles okay. So viel Hörensagen, ja. Aber ja. Es verfällt auf jeden Fall. Wenn du, bei mir sind das jetzt 450 Euro. Vorher waren es auch schon mal 650 Euro, 22, als ich das letzte Mal vollstreckt
das
wurde.
Das ist ja ein interessanter Deal, je länger man es dann rauszögert und dann, ja. Es muss ja dann nur mehr als 650 gewesen sein. Das
und die du hast Vorfeld gemacht, ja, genau.
Okay.
Ja, gut, also es lohnt sich in dem Sinne schon. Ja, außerdem machst du dann in 2 Jahren ja nichts. Du sammelst ein paar Festsetzungsbescheide.
Ja, und das ist ja auch unter Umständen wieder schöner Content. Kann man einen Shitpost draus machen und so. Also wie gesagt, danke deutscher Staat für den Content. Ja, Paul Brandenburg hat mir gerade eine SMS geschrieben. Wie kultig ist es, oder? Kennst du den? Nee. Der ist wild unterwegs.
Der Name sagt mir was, aber ich bin jetzt gerade nicht im Bild.
Ja, der macht Nacktes Niveau, den Podcast, und der ist so Anti-Corona-Arzt.
Ach so,
und der ist sehr wild unterwegs. Also der hat so 100 Anzeigen am Laufen und der schrieb mir gerade, du gehst aber mit dem Anwalt zum Gericht im November, mit dem Strafverteidiger. Ich so, yo, Bruder, was denkst du? Ich verteidige mich selbst. Ich habe ein bisschen Sorge, ich habe jetzt den Gerichtstermin gepostet. Also der Punkt ist, ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe eine Sekte, ne? Also ich habe so eine übersichtliche Community, aber ich bin der Anführer einer okkulten und libertären Sekte. Und ja. Ich habe jetzt so ein bisschen Sorge, ich muss sie, glaube ich, zurückpfeifen. Ich weiß nicht, ob das gut kommt, wenn die da alle einreiten. Und dann da alle mit T-Shirts von Etherbox Ehrenfeld und so. Ob das gut ist oder schlecht. Mein Anwalt will mich auch gleich mal anrufen. Oh, weia. Ja. Na gut, ich musste den Shitpost aber machen, weil Cutter beleidigt ist.
Ich glaube, das muss dir dein Anwalt empfehlen. Da kann ich dir auch also nicht sagen, was du machen solltest.
Ist das denn nicht? Sind die Frauen nicht immer so Omas gegen rechts mäßig stolz darauf, dass sie so angepasste Hexen sind und so weiter, den Männern auf der Nase rumtanzen? Hexe ist doch was Gutes, eine kräuterkundige Frau und so weiter. Ist doch so eigentlich feministisch, oder?
Ich weiß nicht. Ist das überhaupt ein Frauending? Also die Männer sind doch inzwischen bei den Sozialisten genauso schnell angepisst und verklagen einen wegen jeder.
Ja, aber ich bin ausschließlich, ich bin von zwei Polizistinnen, von der Korrektivchefin und von Katja Schulze. Kein Mann hat mich jemals angezeigt. Es sind 4 Frauen im Staatsdienst. Ich weiß nicht, was los ist. Ich wette, es gibt ja jetzt auch so Statistiken, Hass und Hetze gegen Frauen im Netz. Und ich wette, da
führe ich die Rangliste jetzt
schon an.
Ah, ja. Bitte? Ach, das ist auch nochmal speziell. Es gibt auch noch Hass gegen Frauen im Netz.
Ja, okay. Und Meldeportale gegen Frauen und so. Ist besonders gemein.
Ja, hast dich mal wieder wie ein böser
Aber Vertreter es war Zufall, ich beleidige die Männer auch. Ich weiß gar nicht, warum die mich nicht anzeigen.
Aber das, schwöre, das ist egal, du stehst aber in der Opferpyramide niedriger.
Nee, es ist gegen alle. Also gegen Steuern sind Raub, ja? Wenn du Steuern beziehst, kriegst du sie von mir.
Wie, aber dann gehen wir mal darauf ein, wenn du schon durch die Gegend läufst und genauso wie ich, wie ein gestörter Steuern sind Raub rufst, wie ist denn das bei dir alles gekommen? Wie bist du denn libertär geworden?
Also, ich dachte früher mal, ich bin ja schon was älter, ne? Ich bin ja Mitte 40 und ich bin so in den 90s, war ich halt Jugendlicher und dann irgendwann junger Erwachsener und es war ja Ära Kohl noch. Und da dachte ich, ich wäre links. Also heute denkt das ja auch jeder. Aber es war schon irgendwie so, ich habe auch eine alternative, subkulturelle Sozialisation. Im weitesten Sinne, boah, ich finde dieses Wort mittlerweile so cringe. Früher hätte ich gesagt Punk. Nur mittlerweile ist es ja so, keine Ahnung, ich glaube, die Ärzte mit Maske auf gelten als Punk. Aber so war das bei uns früher nicht. Es war schon so wild und antiautoritär. Und fuck authority und gegen den Staat und so weiter. Und ich dachte, das wäre links. Aber das ist etwas, was mich, also das, dieses gegen Zensur, gegen Autoritäten, gegen die Bullen, gegen den Staat und so, das war ja eigentlich libertär. Aber das wusste ich nicht. Und ich dachte, wir sind alle so, dass wir quasi nicht so kollektivistisch sind und individuell halt, ne? Dass das irgendwie großgeschrieben wird. Ich habe das noch nicht so zerdacht, also noch nicht so im Detail analysiert, sondern das war mehr so ein Bauchgefühl, ne? Und ich gegen alle und gegen die Lehrer und so weiter, was ja auch Staatsadelige sind. Und ich habe das einfach gefühlt, ohne mir zu viel dabei zu denken. Irgendwann schnallt man natürlich mehr und vor allen Dingen merkt man irgendwann, dass die Linken gar nicht frei sein wollen. Das habe ich irgendwann gemerkt. Und wenn ich denen erzähle was von Freiheit, wirklich intuitive Sachen, ohne dass ich jetzt groß was gelesen hatte, dann habe ich gemerkt, dass die pumpig wurden und dass denen das gar nicht gefallen hat. Und ich war so baff davon, weil ich gedacht habe, aber ich dachte, wir wollen alle frei sein. Also es ist jetzt wirklich ganz verkürzt. Aber so, das war so der Vibe, den ich gekriegt habe. Und das hat mich wahnsinnig abgeturnt irgendwann. Und so einen richtigen Wechsel habe ich gemacht, boah, schlag mich nicht, aber ich weiß noch, wie damals, ich weiß noch, wie die FDP unter 5% war, AfD gab es noch gar nicht. Und das war mal so eine Zeit. War das vor Merkel oder war da die Merkel schon da? Jedenfalls. Die
FDP war mal zwischendurch raus aus dem Bundestag. Das,
genau.
Also es gab den, das war glaube ich, 2009 oder sowas, da war doch die FDP relativ groß mit dem Westerwelle. Und danach hat der Westerwelle nichts durchgekriegt gegen Angela Merkel. Genau. Und danach ist die FDP komplett im Sumpf versunken.
Eine Legislaturperiode waren die raus aus dem Bundestag.
Genau, ja.
So, und ich weiß, da war ich natürlich schon erwachsen und in meinen 30ern oder so, aber da habe ich zum ersten Mal, ich bin ja auch so ein bisschen contrarian, habe ich zum ersten Mal so, okay, was wähle ich denn jetzt? Und dann war das so die verhassteste Partei von allen. Bevor es die AfD gab, war das so, schön auf die FDP drauf zu hauen, eh so eine kleine Mini-Partei und jede Heute-Show oder sowas im Fernsehen war so, die FDP, wie lächerlich, und ich so, watch me. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit, also liberal, das war noch bevor ich das Wort libertär kannte. Mittlerweile ist ja liberal komplett ad absurdum, linksliberal und so weiter.
Keine das Ahnung, ich was hat da alles sich die FDP aber auch selbst auf die Fahnen zu schreiben. Die hat ja den Begriff liberal komplett lächerlich gemacht.
Ja, es war nur damals so, die, was so parteienmäßig war, war das am ehesten noch was irgendwo mit Freiheit. Vor so, ja. War halt so, ne? Und ich so, boah, die wähle ich jetzt. Und ich hatte die vorher nie gewählt. Und ey, frag mich nicht, ich habe vorher auch schon, ich habe bei SPD gewählt und so weiter, ne? Also für die Geständnisse hier. So, und dann kam das in meinem Freundeskreis gar nicht gut. So, ey, FDP, ey, hast du sie noch alle? Und auch da schon neoliberal und so weiter, ne? Und ich so, doch. Ja. So hat es jetzt gemacht. Und dann gleichzeitig in dieser Zeit, so 2010er Jahre, habe ich angefangen, auch Podcasts zu hören und so weiter, amerikanische Podcasts. Mhm. Und da hatte ich natürlich dann irgendwann auch die Idee, Podcaster zu werden. Aber ich habe entdeckt über YouTube amerikanische, also nicht nur Podcasts, sondern auch Fox News und so weiter. Und amerikanische Konservative kannst du nicht vergleichen mit deutschen Konservativen, weil diese Gründerväter-Idee doch sehr auf, wir wollen keine Steuern zahlen und so weiter. Also das haben die schon so ein drin noch. Das Konservative da bedeutet schon ein kleiner Staat irgendwo auch noch. Ne? Nicht jeder würde sich als Libertär dort bezeichnen. Die gab es dann auch noch. Aber auch ein Konservativer ist da eher so, möchte in Ruhe gelassen werden. Und dann vielleicht noch an Gott glauben oder sowas. Ne? Und Business machen und so weiter. So.
Hast du irgendeinen bestimmten Namen am Start, den es vielleicht auch noch heute gibt?
Ja, pass auf. Und zwar ganz krass. Also die habe ich, das sind auch Personen, die ich komplett deren Karriere verfolgt habe und hat sich kurios entwickelt. Ich habe damals schon, davor immer schon Vice Magazine gelesen. Sagt dir das was?
Ja, die machen immer sehr, sehr weirden Content über, keine Ahnung, die
pass auf.
Transvestiten Drogendealer in Kolumbien oder so ein Kram.
Ja, pass auf, das war damals nur ein Magazin. Dann gab es die, wurde das eine weltweite Plattform, so richtig woke. Aber ja. Das Magazin hat Gavin McInnes gemacht.
Ja.
Und der hat dann später auch die Proud Boys gegründet und so weiter. Das war da alles noch nicht absehbar. Aber ich war Fan von dem. Der war auch mal Punkrocker und der war so libertär drauf. Der hat dann, irgendwann ist er bei Weiß ausgestiegen, hatte einen eigenen Blog und da hat er geschrieben, Punks make good conservatives oder good libertarians. Und dann war da so ein Auto mit Aufklebern, Waffen, pro Waffen und so weiter, aber auch Punkbands daneben und so weiter und halt so alle möglichen Sachen, die ich mal gut fand. Und er hat das dann erklärt, warum das eigentlich libertär ist. Mhm. Und das habe ich in einem Blog bei dem gelesen und der saß bei Fox News in der Sendung Red Eye. Das war eine Sendung, die hat Greg Gutfeld gemacht, bevor der jetzt ein großer Anchorman bei Fox wurde. Da haben die nachts gesessen in so einer Sendung mit so New Yorker Comedians und so weiter und haben so richtig, waren nicht links, sondern waren, und Gavin saß da auch rum und so weiter. Und da bin ich zum ersten Mal auf diese Idee gekommen, Freiheit, libertär sein, witzig sein, dass das nicht links sein muss, sondern dass es dafür auch ein Wort gibt, das Wort libertär habe ich da auch zum ersten Mal gehört, was jetzt nicht liberal war, sondern noch eine Steigerung davon. Und ich habe angefangen, so Podcasts zu hören. Adam Carolla, der saß dann auch mal in so einem Porträt auf YouTube drin und meinte so, ey, ich will eigentlich nur, dass der Staat sich raushält, meinetwegen Drogen legalisieren, ich will einfach nur keine Steuern dafür zahlen und so weiter. Also so Sachen hat er da geredet. Und das war noch nicht mal so, dass er gesagt hat, ich bin libertär als Identität. Aber das waren einfach Amerikaner, die so geredet haben. Und ich kannte das aus Deutschland gar nicht. Ich war völlig baff, dass man so sein kann und als cool dastehen kann, ohne dass man sagt, ich bin irgendwie links oder sowas und im Entertainment-Betrieb. Das habe ich tatsächlich von den Amerikanern gelernt, weil hier in Deutschland gibt oder gab es sowas Vergleichbares gar nicht. Also, weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich würde sagen, jetzt bin ich so ein bisschen auch so ein Typ. Und ansonsten sind ja Libertäre sehr verkopft oft auch und, wie du sagst, viele Bücher lesen und so. Und oft.
Das ist mein Ding. Also, aber nicht so viele Leute lesen. Also, die meisten Leute, die ich kenne und auch die libertär sind, die lesen nicht so viele Bücher wie ich.
Auf jeden Fall. Aber die Amerikaner haben ein anderes. Sind da einfach auch Entertainer. So, oder Comedians, die jetzt nicht. Die sind nebenbei noch libertär. Und nicht libertär und versuchen dabei lustig zu sein, sondern die sind einfach so. Und das hat mich komplett abgeholt. Und dann habe ich auch irgendwann selber das Mikrofon in die Hand genommen, 2014. Und das ist so grob mein Werdegang. Und ab da habe ich mich dann auch so genannt. Ich mochte das zwischendurch mal nicht so, weil to label is to limit. Wenn man sich so ein Label gibt, ist das ja auch immer so ein Korsett irgendwo. Und du weißt ja selber, in der Libertären ist es ja oft so, man ist ja auch oft uneinig. Oder da gibt es ja auch ein weites Spektrum an, sag ich mal, Interessen. Ich denke aber, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich versuche, Freiheit ganzheitlich zu denken und nicht nur die Sachen zu erlauben, die mich jetzt interessieren oder die ich gut finde. So soll es ja eigentlich auch sein. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel Leute, die finden Kiffen ganz toll und deswegen sind die libertär. Und das ist dann deren Ding, deren eines Ding irgendwie so. Aber das ist bei mir nicht so. Ja. Genau.
Ja, verstehe ich gut. Ja, das, man sagt das gerne so. Es gibt im Allgemeinen die Leute, die das vielleicht als, ich sag mal, in Anführungszeichen Philosophie nicht tief durchdacht haben, sondern man sagt einfach nur so die Gras- und Waffen-Libertären. Ne? Ja. Ich finde Kiffen geil, ich finde Schießen geil und ansonsten
deswegen
ist eigentlich nicht wirklich was.
Aber sie verstehen nicht, warum die anderen Freiheiten auch wichtig sind, weil das alles zusammengehört. Wenn du Rauchen verbietest, ein Rauchverbot machst, das ist der Beginn von etwas, ein Einfallstor. Ne? Und ich rauche selber nicht, aber ich bin gegen Rauchverbot. Und das verstehen viele nicht, dass man nicht nur die Sachen feiern muss. Also doch, feiern kannst du, was du willst. Aber du kannst nicht nur das erlauben, was dir jetzt gefällt.
Ja, und das ist meiner Meinung nach auch die einzig logisch konsistent, also die einzige konsistente Logik, die ich halt kenne. Deswegen ordne ich mich dem auch zu. Das ist so ein bisschen, wie du das eben bei den Linken gesagt hast, ne? Die haben dir permanent das Gefühl gehabt, über 10 Jahre hinweg, dass sie eigentlich Freiheit propagieren, wie die Punks, so ich bin gegen alles. Und auf einmal fangen sie an, systemtreu zu werden. Und du denkst dir so, was ist denn jetzt los? Das war da vorher nie so.
Ja, genau. Ich komme halt aus einer Ära Kohl und das war halt mehr oder weniger so Westdeutschland, konservativ. Also später war das dann Gesamtdeutschland, aber der Vibe war immer noch so das. Und man dachte so, wir motzen jetzt dagegen. Und dann war ich das gar nicht gewohnt, dass es mal eine andere, dass das mal sich so drehen würde. Und ich war dann aber trotzdem gegen die Autorität, auch als die links wurde. Und das ist bei Linken nicht so. Die wollen nur ihre Autorität. Die wollen gar nicht frei sein, die wollen einfach ihre Tyrannei. Und das ist schlecht.
Und mein Problem ist auch so ein bisschen, bei den Rechten ist es leider nicht anders. Mhm. Bei den ganzen Neurechten sehe ich es jetzt inzwischen einfach so, sie haben nichts weiter zu bieten als die Attitüde, wir wollen den Staat wieder übernehmen.
Genau.
Und abgesehen von Abschiebungen ist ihnen eigentlich nichts wichtig. Wie es funktioniert, juckt die alles nicht.
Genau. Und das regt mich unnormal auf. Ich finde, bei Rechten ist noch okay, dass man mit denen irgendwo über dieselbe Welt redet. Weil ich habe es neulich mal gesagt, Sozialismus ist so Retard-Fascism. Also es kommen dieselben Sachen hinten mal raus, aber die leben in einer Twilight Zone. Das heißt, ein Mann kann auch eine Frau sein und eine Frau kann auch ein Mann sein. Und alles ist umgekehrt. Das ist, so ist es bei Sozialisten.
Ja.
Nein, bei Marxisten.
Doch. Ja. Das Ding ist, dass aber jetzt, wo du das ansprichst, das ist tatsächlich etwas, da wäre ich mit den Rechten dann auch noch auf einer Ebene, weil die sagen,
bei Rechten ist es
gibt
so,
bestimmte Dinge, die kommen einfach aus der Natur und die hast du zu akzeptieren. Da können wir uns dran anpassen, aber wir können sie nicht verändern.
Mit Rechten rede ich über dieselbe Welt wenigstens. Ja. Aber ich rede über andere Lösungen und ich habe andere Schwerpunkte. Aber ich kann mich mit denen unterhalten und manchmal gibt es auch Überlappungen. Aber dass die so eine Fixierung ausschließlich auf das Migrationsding haben, ohne die größeren Zusammenhänge, ohne jetzt zum Beispiel zu sagen, das ist ein Ergebnis von Macht oder von Staat, ne? Ja. Sondern einfach nur, wir brauchen jetzt unseren Staat, um uns diese Instant Gratification, einmal Abschiebungen und dann bin ich glücklich, aber wir sind dann ja immer noch in denselben Zuständen. Also wie alles kam, für mich ist das ganze Migrationsproblem nur ein Endergebnis einer Verkettung von Staat. So, Pull-Faktoren, das ganze Programm, ne? Und das ist halt so, dass die solche Sachen wie Ökonomie oder aber auch Dinge, so chinesische Maßnahmen wie Social Credit Score, Digital Euro, Digital ID, diese ganze Matrix, Global Homo, also, ne, also all diese UN-Ideen auch, Diversity, Equity, Inclusion und so weiter, die ja durch und durch tyrannisch sind, und diese ganzen neomarxistischen Ideen, das interessiert die alles gar nicht. Und sie verstehen nicht, dass das nicht mit einmal Abschieben getan ist. Selbst das würde sich dann wiederholen, weil immer noch dieselben Ideen hier herrschen. Also am Ende landest du halt wieder da mit diesen ganzen UN-Ideen und so weiter, die hier so rumschwirren. Und das gilt es zu bekämpfen. Und der Staat muss kleiner werden.
Ja.
So sehe ich das.
Ich verstehe das ja auch mit den Grundsätzen von wegen, ja, wir haben halt zu viel Masseneinwanderung gleichzeitig.
Ja, okay.
Also wenn du ja, die, also, weg. Ja, da bin ich auch vollkommen dabei. Also ganz ehrlich, wer ich konnte das schon 2015 nicht verstehen, die ganze Teddybärchenwerfer-Fraktion und so weiter. Das war einfach in Massen zu viel. Und deswegen habe ich da auch
gelogen. Es war gelogen. Das hat mich am meisten aufgeregt. Voll. Medial und politisch war es gelogen. Und das war meine Hauptkritik. Natürlich neben auch schrecklichen Sachen, die passiert sind, aber dass wir belogen wurden. Und da sah man schon im Prinzip, dass nur gelogen wird. Und danach kam das ganze Trump-Ding, Deep State und so weiter, Big Tech und auch das ganze Framing von ihm. Und dann kam Corona. Und wenn man vorher schon aufgepasst hatte, wusste man schon, wie gelogen wird. Und das ist, ja, wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen so.
Trump ist, finde ich, noch mal irgendwie ein komplett eigenes Phänomen. Also, weil Trump macht vieles auf einer, also ich meine, ökonomisch ist er sicherlich nicht auf libertärer Wellenlänge oder sowas.
Aber mehr als Biden. Das ist ja die Wahl zwischen, genau.
Klar,
das ist ja die Wahl zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Da nimmst du ja als Libertärer doch eher Donald Trump, würde ich sagen, oder?
Das ist, ja, selbstverständlich, das ist überhaupt keine Frage. Ich würde ihn jetzt soweit auch unterstützen, was wir sind jetzt gerade in dem Stadium, dass Robert Kennedy Jr. Ihn unterstützt, aber Elon Musk unterstützt und in dem Sinne sind eigentlich die alle drei früher mal Demokraten gewesen oder zumindest mehr oder weniger. Und alles macht einen Shift und das ist so auf der obersten Bühne. Und eigentlich alle die Kultur, die zieht so ein bisschen nach. So die Leute, die sich, wie du gesagt hast, jetzt früher links als ein bisschen Anti-Establishment gesehen haben, die müssen jetzt erstmal so langsam, aber sicher checken, dass alles irgendwie sich in sein Gegenteil verkehrt. Wobei ich Trump halt immer besonders lustig finde, weil er, weil er dieses Populismus-Ding erst so richtig in Szene gesetzt hat. So auch Leute zu mobben, finde ich einfach großartig.
Ja. Und natürlich ist da eine komplette Meme-Kultur entstanden, von der du ja mittlerweile auch profitierst, würde ich sagen. Ich würde sagen, im Trump-Wahlkampf und danach mit seiner Wahl und 2015, 2016, Pepe der Frosch und so weiter, mittlerweile denkt man ja, der wäre immer schon da gewesen, aber das ist ja alles da entstanden. Das gab es ja vorher nicht. Und das ist ja eine komplette Kultur, das kam ja alles durch Trump. Natürlich kam danach auch Cancel Culture, die es vorher in diesem Ausmaße noch nicht so gab. Viele Content-Creator wurden gecancelt. Mittlerweile, ich hatte damals sehr, sehr viel, ja, was heißt Angst, also Bedenken wegen Cancel-Culture, weil ich gemerkt habe, damals haben Big-Tech-Plattformen wirklich sehr drakonisch durchgegriffen. Das hat sich ein bisschen gelockert, nicht nur mit dem Kauf von X, also Elon meint es ernst, glaube ich. Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ich glaube, er meint es ernst.
Ich denke, es ist schon relativ offensichtlich. Also, hast du das mitgekriegt, als die Europäische Union ihm diesen Brief geschickt hat?
Ja.
Und was war seine Reaktion darauf von Tropic Thunder zu dieses Meme zu posten, so just take a step back and literally fuck your own face. Ja. Also, ich denke, wie kann man es härter ausdrücken? Ich denke, Elon Musk ist sich sehr, sehr sicher, dass er sagt, du musst mir eine Knarre an den Kopf halten, damit ich anfange zu zensieren. Oder du musst mich erschießen, ich werde es nicht tun.
Ich sehe, dass die Behörden, egal ob EU, egal ob eine Nancy Faeser, egal ob was sich da in UK gerade zusammenbraut, in Frankreich wurde jetzt der Pavel Durov verhaftet.
Ja.
Ich sehe, dass die, oder auch alleine, dass eine Katja Schulze mich anzeigt, so im Mini, in klein. Ich sehe, dass die richtig aufdrehen. Und das war vorher Big Tech, hat es intern gelöst. Ich weiß, dass es auch Seilschaften gab zwischen dem Deep State und Big Tech. Oder allein die Twitter-Files waren ja ein Beweis dafür, für das, was wir eh schon wussten und ahnten, dass Behörden im Prinzip zu diesen Plattformen hingegangen sind und gesagt haben, bitte mach das so und so. Und die haben es dann gemacht. Und Elon macht jetzt nicht mehr mit. Selbst Mark Zuckerberg hat, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Testo-Boost gekriegt. Er sieht jetzt viel besser aus und er sagt, er findet Trump gut. Also das heißt, es gibt einen Shift, wie du schon sagst. Und auch nicht nur hin zu Trump, auch personell, sondern auch Big Tech kriege ich einen Vibe. Teilweise finde ich es sogar ein bisschen gruselig, wie auf Twitter sich, nicht nur auf Twitter, auf YouTube auch, geht schon krass ab. So, sagen wir mal so, Kim.com und so weiter, der geht schon sehr salzig, ist der unterwegs. Also zum Beispiel, ne? Ich will es nicht verbieten, appreciate das, oder ich weiß es sehr zu schätzen, aber es ist wild. Und die Big-Tech-Plattformen lassen mehr durchgehen. Der Punkt ist, aber ich sehe, die Behörden greifen durch. Die greifen durch auf einem Level, was sie vorher nicht gemacht haben. Also inklusive Verhaftungen. In England werden den Leuten die Türen eingetreten wegen Social-Media-Posts und so weiter. Und ich rechne noch mit einigem. Also ich rechne damit, dass das hier irgendwie Infowar-mäßig, ich meine, Staffelfinale kommt ja noch, die US-Wahl steht ja noch bevor, aber auch danach, mal sehen. Die EU möchte unbedingt noch tyrannischer werden. Und die deutschen Behörden auch. Nancy Faeser und ihre Bande. Also da denke ich, das ist unser Dschihad, ja, unser heiliger Krieg, den wir gerade hier am Führen sind.
Ich denke das zwar auch und nichtsdestotrotz denke ich, das ist unsere größte Stärke. Diesen Flaschengeist kriegen sie nie wieder zurück in die Büchse. Ja. Ich meine, wir müssen uns mal überlegen, dass 2015, 16, 17 auch noch Schlomo auf YouTube Korane verbrennen konnte und darauf Schweinefleisch grillen konnte.
Das hat er nicht immer ständig neue Accounts machen müssen und so?
Der war das eigentlich hat aber gedauert. Das war nicht von vor. Und es war noch nicht mal wegen dem Koran, den konnte er später immer noch zeigen, sondern es lag nur an einem Copyright-Strike von der ARD. Wegen nichts, wegen absoluter Lächerlichkeiten. Er hat einfach nur öffentlich-rechtliches Material gezeigt, was andere Leute auch gezeigt haben, was von den Öffentlich-Rechtlichen selbst online geblieben ist. Aha. Aber er hat das einfach nur gezeigt und daraufhin hat die ARD ihn Copyright-Striked. Und,
ich weiß, dass er auf Patreon runtergeflogen ist und so weiter, das schon. Ja. Ich weiß nicht, ob man da rechtlich hätte was machen können. Ich weiß nämlich, dass in Deutschland, man kann ja sagen über dieses Kommiland hier, was man will, aber es gibt tatsächlich Sachen, die man tun kann. Man kann nicht einfach einem die Lebensunterlage, einfach so Lebensgrundlage einfach so nehmen. Und ich weiß, dass KuchenTV zum Beispiel auch Prozesse gewonnen hat, wo ihm der YouTube-Kanal gecancelt wurde und es wurde dann hinterher gesagt, ja, das sind amerikanische Geschäftsbedingungen, die gelten hier in Deutschland nicht. Du kannst nicht jemandem, ihr müsst genau sagen, warum, und sie konnten es dann nicht. In den USA kannst du ohne Gründe das machen, in Deutschland brauchst du eine Begründung und dann hat er ihn wiedergekriegt. Ich glaube, bei Schlomo ist das Problem, dass er natürlich irgendwo so ein Geheimagent ist. Anonym genau. Und so weiter. Ja. Und dann ist es, ich verstehe warum, aber ist überhaupt nicht meine Art, durchs Leben zu gehen. Ich bin sehr offen, ich bin sichtbar, ich bin mit meinem echten Namen da draußen, weil ich auch meinen Feinden das nicht geben möchte. Also erstmal möchte ich natürlich mit meinem Gesicht zu etwas stehen und dann überlege ich mir gut, was ich sage. Also no front an jemanden, der das anders macht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nur ich merke, ich gebe meinen Feinden ein Werkzeug. Erstmal, das Doxen wird so mächtig irgendwann und du bist natürlich, du kannst dich natürlich auch nicht vertreten und verteidigen als diese Person dann. Und das ist schon etwas, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich möchte das lieber nicht so machen. Und ich glaube, würde er nicht quasi geheim bleiben wollen oder anonym bleiben wollen, hätte er andere Maßnahmen noch ergreifen können, hier und da.
Ja. Ich denke, dass Doxing wird halt, das ist immer weniger mächtig, wenn du halt viele machst.
Ja, klar.
Ne? Und in dem Moment, wo ein Typ verschwindet, tauchen 10 neue auf und die sich sagen, so, weißt du was, dann zeige ich jetzt halt auch Gesicht, weil das ist ja am Anfang nicht gefährlich. Wenn du 2.000-3.000 Abonnenten hast, juckt das ja keine Sau. Das dauert, du musst erst berühmt werden und dann richtig hart über die Stränge schlagen, damit die Leute aufmerksam werden. Und dann lassen großen, bekannten YouTuber dann wieder verschwinden und dann tauchen 10 neue auf. Das kriegen die nie wieder zurück.
Ja. Vor allen Dingen, ja, nochmal kurz zu dem anonym bleiben wollen. Du machst ja auf dich aufmerksam. Du sagst ja, bitte findet nicht raus, wer ich bin. Und dadurch machst du natürlich wahrscheinlich ein paar linke Psychos darauf aufmerksam, dass das interessant sein könnte. Und wenn du all out bist, dann bist du halt so ungeniert irgendwie. Also du machst dementsprechend dich nicht dahingehend interessant, dass man das rauskriegen muss jetzt oder so, ne? Sondern ich bin hier. Was ist?
Ja, also ich meine, ich poste vielleicht deswegen noch lange nicht meine Adresse im Netz, aber sonst...
Gut, ich muss ein Impressum haben. Schöne Grüße an alle, die es rauskriegen wollen.
Ja. Ich möchte noch auf was anderes ansprechen, und zwar in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir habe ich mir das Gespräch zwischen dir und Big Mike angesehen. Und eines der Dinge, ich achte immer auf Bücher, eines der Sachen, die mir im Hintergrund am ehesten sofort aufgefallen sind, die zwischen den Bildern links und rechts standen, waren einmal, wenn ich es richtig erkannt habe, Atlas Shrugged von Ayn Rand und auf der anderen Seite in Stahlgewittern von Ernst Jünger. Hab ich recht?
Das ist richtig. Bitte frag mich nicht ab, ich habe die beide nicht durchgelesen.
Okay, schade.
Aber
ich hätte gehofft, ich könnte eine Dualität dazu aufzeigen, wäre cool.
Nee, es hat natürlich trotzdem Grund, dass sie da stehen. Also ja, das sind Inhalte und Autoren, die ich essentiell finde.
Aha.
Also Ernst Jünger, das ist ja legendäres Werk, ne? Erster Weltkrieg und so. Und Ayn Rand muss ich ja dir nicht erklären, ne? Also, ja. Also bitte keine komplette Analyse abfragen jetzt.
Nee, hatte ich auch nicht vor.
Aber ja, die Bücher stehen da, damit kann man ja sehen. Damit man so einen Vibe kriegt von mir. In der Mitte liegt noch, ich war gestern bei Böse Onkels auf der Lorelei, in der Mitte liegt noch Kevins Biografie.
Aha. Bin ich nicht tief im Thema. Ich kenne die Onkels wohl von Dorffesten und so weiter.
Aber das ist auch noch da. Das ist so der Vibe. Ein Rand, Böse Onkels und Ernst Jünger. Es ist auch noch Evola. Ein Buch von Evola steht auch.
Von Evola habe ich tatsächlich immer noch nichts gelesen. Da kam ich immer noch nicht zu. Ja, habe ich öfter empfohlen bekommen. Welt.
Ja. Reject Modernity, Embrace Tradition, ne?
Ja. Also wenn du es nicht gelesen, also in Stahlgewittern ist immer so. Ich sag mal so, ich habe in der Schulzeit haben wir im Westen nichts Neues gelesen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Und
das haben wir nicht gelesen. Ich habe original diesen neueren Netflix-Film geguckt und ich fand den gar nicht schlecht.
Ich habe nur den alten gesehen, den neuen kenne ich noch nicht.
Ist nicht schlecht.
Okay.
Ja, ist gut.
Da muss ich ihn vielleicht mal gucken.
Ja, ist wirklich ganz gut.
Ich fand den alten sogar.
Man glaubt es nicht, weil es von Netflix und man denkt so, jetzt kommt eine schwarze Lesbe oder sowas. Mhm. Aber ist nicht so.
Beim Westen nichts, bei dem alten Film muss ich immer daran denken. Wusstest du, dass die im Westen nichts Neues ist ja eine amerikanische Verfilmung, wenn auch mit vielen deutschen Schauspielern oder wie auch immer. Auf jeden Fall die Nazis, aber eigentlich vorher noch die SA, ne? Die hat eigentlich in ganz Deutschland überall verhindern wollen, dass im Westen nichts Neues in den Kinos, in den Lichtspielhäusern gezeigt wurde. Und dann sind Leute von der SA oft hingegangen und haben so Beutel voller Ratten in die Kinosäle entlassen, sodass die Leute, die ganzen Deutschen, konnten deswegen quasi nie. Ja, die Nazis haben ja die Dolchstoßlegende gepusht, ne? Und die wollten ja sagen, ja, die Deutschen haben den Ersten Weltkrieg nur wegen den Juden verloren und so weiter und so fort. Das war ja das Nazi-Narrativ. Und dann, als die Nazis dann die Macht übernommen hatten und quasi jeden politischen Gegner ausgesperrt haben, dann haben sie nichtsdestotrotz im Westen nichts Neues verboten, mit der Begründung, dass ja dauernd Unruhen entstehen würden, weil Leute sowas machen. Das war Cancel Culture, wie sie damals durchgeführt wurden, ne? Klassisch links.
Ja, interessant. Also, ja. Also hast du es gelesen?
Gab's damals schon. In Stahlgewittern habe ich gelesen, also im Westen nichts Neues habe ich in der Schulzeit schon gelesen. Und damals wurde mir halt gesagt, so, das ist halt dieses Anti-Kriegs-Linke.
Ja, genau.
Und in Stahlgewittern, und das nehme ich denen heute noch übel, meinen Lehrern, wir haben halt gesagt,
Aber man kriegt eigentlich Bock so ein bisschen, ne?
in Stahlgewittern wäre rechts und wäre pro Krieg. Und das ist überhaupt nicht pro Krieg. Es ist was völlig anderes. Ja. Der Ernst Jünger ist einfach ein Anarch und der ist Berufssoldat gewesen. Er war Leutnant und der nimmt die Situation einfach, wie sie kommt. Und das ist eine völlig andere Einstellung. Mein Bewusstsein auf, wie ist rechts eigentlich zu interpretieren, ist ein vollkommen anderes, als sich das spiegelbildlich zu Antikriegslinken verhält. Diesen Pazifisten, ne? Naja, das hat mir ein bisschen im Kopf rumgeschwirrt.
Ja, das Ding ist wirklich, ich sag mal was zum Lesen. Also ich bin ja großer Verfechter davon, also Big Mike und ich sind große Verfechter von, also wir haben das Bell Curve Normie Meme auch für uns nochmal so definiert. Du kennst ja dieses Bell Curve Meme. In der Mitte der 100er IQ und dann, ja, und wir sind auch große Fan, wir sind da vorher schon, bevor das so populär wurde, auch von selber schon drauf gekommen, dumm ist schlau und schlau ist dumm. Also heutzutage schlau sein, damit meinen wir eigentlich 100er IQs, jetzt nicht die rechte Seite der Bell Curve. Diese Leute, die denken, sie sind gut informiert, tagesschlau gucken und so weiter, sie wissen alles, die Wissenschaft und so, das sind so die ahnungslosesten Leute, die da draußen rumlaufen und sogenannte Dumme, uninformierte, ungebildete Leute, die Intuition haben, die rausgucken, das Wetter sehen und wissen, ob sie sich jetzt eincremen müssen oder nicht, weil sie, ne, da, sie müssen das nicht von irgendeinem Tagesschlau-Typen gesagt kriegen. Das sind die klügsten Leute, die da draußen rumlaufen. Und dementsprechend haben wir so eine, haben wir so ein bisschen so eine Abneigung gegen das Lesen auch entwickelt. Und gegen Brillen. Das heißt, ich habe früher. Ja, Brillen sind doch schlau, oder nicht? Also so ganz stumpf. Lesen ist schlau, Brillen sind schlau und so, Brillenschlangen. Und ja, eigentlich ist es so. Ich komme tatsächlich nicht mehr, aber das ist meine Schuld. Es ginge, glaube ich, irgendwie. Aber ich bin so ein Opfer. Ich habe früher so viel gelesen, in meiner Jugend. Das war für mich auch ein Weg, neue Sachen zu finden. Es gab natürlich kein YouTube und solche Sachen. Und ich kriege kein Buch mehr zu Ende gelesen. Ich habe schon Schwierigkeiten, einen Film zu Ende zu gucken, weil ich einfach abgelenkt bin. Weil ich das Phone weglegen muss, weil ich noch einen Podcast hören muss, weil noch was auf YouTube ist. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht anpreisen. Klar, trag keine Brille, okay? Sei kein Bücherwurm. Aber ich komme wirklich nicht mehr dazu, aber weil ich auch ein Opfer bin.
Kannst du das irgendwie noch? Jetzt tust du so, als wäre ich dich hier auf die Anklagebank gestellt.
So, um Gottes Willen. Ich merke schon.
Ich wollte einfach, ich rede einfach generell, ich lese halt gern und lese gerne Bücher und rede gerne über Bücher.
Wenn ich habe gerade nur versucht zu copen, warum ich kein Buch mehr zu lesen kriege und habe das versucht, dir als cool zu verkaufen. Also ich wünschte, ich würde es hinkriegen. Aber es ist so, ich bin ein Opfer. Ich bin dumm geworden. Ich war mal schlau, jetzt bin ich dumm. Und jetzt kaufe ich mir mal die Bücher und stelle die ins Regal. Und dann stehen die da und dann sage ich, guck mal hier, ich glaube, das ist ein cooles Buch.
Okay, also die meisten Leute, die ich kenne, die lesen nicht so viel. Und ich will das nicht als dumm framen oder sowas. Wenn dein Ding Podcasts sind, guck, hör Podcast. Weißt du, wie ich damit angefangen habe, wieder zu lesen? Ich war in der Schule im Deutschleistungskurs, ja, und ich habe in meiner Kindheit, also wirklich lange davor, so mit bis zu 10, 11, 12 Jahren oder sowas, habe ich sehr gerne sehr viel gelesen. Und dann in der Schulzeit wurde mir das Lesen richtig krass verleidet. Ne? Du musstest alles tot analysieren, interpretieren, charakterisieren, ging mir so auf den Sack, dass ich habe 2018 Abitur gemacht. Ich wette, ich habe danach vielleicht noch ein oder das andere Buch gelesen, aber wirklich eigentlich kategorisch aufgehört. Und dann habe ich mir 2014 gedacht, also 6 Jahre nach meiner aktiven Schulzeit, habe ich mir gedacht, so, du hast mal so gern gelesen, du schnappst jetzt den dickesten, größten, fettesten Wälzer, den du kennst, und den ackerst du durch. Und wenn danach deine Lust am Lesen wieder geweckt ist, gut. Wenn nicht, scheiß drauf, hör Podcasts, guck YouTube-Videos, guck Filme, guck irgendwas anderes, aber dann ist es halt, dann soll es mit dem Lesen nicht sein. Und das war wegen der Milchschnitte-Werbung von den Klitschko-Zwillingen, Krieg und Frieden. Falls du die vielleicht noch kennst mit Tolstoi, schwere Kost.
Ey, krass. Ja, Tolstoi ist, glaube ich, cool, oder?
Ja, also das steht in meinem Bücherregal da ganz
Hat's
rechts.
Hat es dir gefallen?
Unglaublich gut. Unfassbar gut. Ja, also Tolstoi ist schon insofern schwere Kost, dass er manchmal seitenweise irgendwelche Naturschaubilder beschreibt. Und das Problem an Russen finde ich immer so ein bisschen, ich weiß bei Krieg und Frieden bei keinem einzigen Typ mehr, wie der heißt. Weil ich lese da einfach drüber, die Namen kann ich mir nicht merken. Also bei Schuld und Sühne wüsste ich es jetzt vielleicht noch, da heißt der Hauptcharakter Raskolnikow. Ansonsten die ganzen Namen habe ich einfach nicht mehr drauf. Aber wenn du drin bist, klar, man vergisst immer von Büchern irgendwie 95%, was drin vorkommt. Aber wenn ich jetzt reinlesen würde, wäre ich schnell wieder drin. Also Krieg und Frieden fand ich unglaublich gut. Und das hat mir eigentlich auch zum allerersten Mal beigebracht. Es geht ja um die Kriege zwischen den Russen und Napoleon. Und was ich in der Schulzeit über diese Zeit alles gelernt habe, Krieg und Frieden ist jetzt kein geschichtliches Buch, aber vom Grundprinzip her erklärt es dir, warum hat Moskau gebrannt, warum hat Napoleon sein Winterquartier verloren, wie haben die russischen Armeen unter Kusnezow später Napoleon besiegt und so weiter und so fort. Ich fand es beeindruckend und auch wahnsinnig gut geschrieben. Also mir hat es super krass gut gefallen.
Also ich hab,
und da war meine Lust am Lesen wieder geweckt.
Gerne gelesen, so eigentlich bis ich so nach Köln gezogen bin, so vor über 20 Jahren, vor 22 Jahren, also so da auch noch vielleicht, aber wirklich, als dann das mit YouTube und so immer mehr wurde und Podcasts und so weiter, echt, also ich, und auch Filme gucken, also ich habe es geliebt, Filme zu gucken, ich war ein richtiger nerdiger Cineast, ne, und ich genieße das nicht mehr so. Es ist, ja, man muss sich das halt, mir sagen auch Leute, ja, mach doch einfach und mach das Phone aus und dann liest du jeden Abend 30 Seiten im Bett und dann geht das schon und dann hast du auch ein Buch durch in einer Woche oder irgendwie so. Aber es ist doch auch schon irgendwie, es ist nicht so einfach so wie früher es in die Hand nehmen, weil man einfach Bock drauf hat, sondern man muss sich dann schon so ein Ritual draus machen. Und das ist dann irgendwie nicht organisch, weil ich es wollte, aber ich habe viel als junger Mann auch noch ultra viele Sachen gelesen, so, aber auch so amerikanische Popkultur, so, egal ob Charles Bukowski oder American Psycho und solche Sachen, ne? American Psycho übrigens, dann kam das irgendwann vom Index und dann konnte man es hier wieder kaufen. Und das war, also das Buch jetzt, ne? Nicht der Film. Das war das erste Mal, dass ich so eine richtige Awareness von Donald Trump bekommen habe. Weil der Patrick Bateman, der wollte immer so sein wie Donald Trump in dem Buch. So 80er Jahre Donald Trump, so Immobilienmogul. Das war sein Vorbild. Er war auf allen Covern vorne drauf, Milliardär und so weiter. Und das war so das Vorbild von dem American Psycho, Patrick Bateman. Und das fand ich dann interessant, jetzt so rückblickend, dass das so meine erste richtig krasse Begegnung mit Trump war. Aber das habe ich gelesen. Solche Bücher habe ich dann schon auch später noch, jetzt nicht nur in der Kindheit, sondern als Erwachsener gelesen. Und dann irgendwann habe ich mir immer weiter Bücher gekauft und mir gesagt, irgendwann lese ich die mal. Und dabei blieb es dann. Dann fing ich so an, die zu lesen. Dann kommt es ins Regal, noch eins gekauft und so weiter. So ist das jetzt bei mir. Und wenn du jetzt zu mir kommst, siehst du lauter coole Bücher und denkst, wow, er hat einen guten Geschmack. Ich habe die alle nicht gelesen. Ja, okay. Ja gut, ich habe es jetzt dreimal gesagt.
Get the idea. The Big Mike hat auch gesagt, die Trump-Bibel will er irgendwann lesen. Aber ich weiß gar nicht so viel über Trumps Leben, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Mhm. Es gibt auch da von ein paar Jahren zwei Teiler Netflix, der ist gar nicht schlecht, wo man denken würde, komplett unfair eigentlich muss es sein, aber über sein Leben und seine Karriere. Also wirklich so 70er, 80er Jahre und solche Sachen. Und das ist ganz gut gemacht. Kann ich auch empfehlen. Das habe ich geguckt.
Ja, weiß ich gar nicht so viel von. Über diese Zeit, als er nur der Immobilienmogul war. Ich weiß wohl, dass er eine Sendung gehabt hatte, in der er dafür berühmt geworden ist, dass er immer gesagt hat, du bist gefeuert.
Ja, das war später dann. Ne?
Das war noch später.
Auch, wie hieß das hier nochmal? Höhle des Löwen oder so?
Ja.
In Deutschland. Aha. Das war so die Adaption davon. Und bei Donald Trump war dann der Typ in den USA, The Apprentice oder was war das? Ja. Und der hat dann immer die Leute gefeiert. Die haben keine Blume gekriegt.
Würdest du denn sagen, das, was du an der amerikanischen Kultur von den Libertär-Konservativen so geschätzt hast, dass das schon ein Stück weit nach Deutschland rüber schwappt, oder würdest du sagen, wir sind noch weit davon entfernt?
Also Deutschland ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Ding irgendwie so. Ich muss sagen, ich glaube, wir sind ganz weit davon entfernt.
Ja.
Ich glaube, wir sind ganz weit davon entfernt. Ich muss echt sagen, dass ich hier fast gar nichts finde, wo ich irgendwie denke, ich habe ganz krasse Schwierigkeiten mit deutschem Content und so deutschem Mindset. Und auch, ich will jetzt hier keinen von Bus schubsen oder so, aber deswegen hatte ich auch mal eine Zeit lang so ein Problem mit dem Label Libertär, weil das hier irgendwie, habe ich länger gebraucht, um ein paar coole Leutchen, ja, jetzt bin ich beim Panzer und so, zu finden, ne? Und alles sehr verkopft hier. Also du sagst ja, nee, die einen sind so, die anderen sind so, du bist auch mehr drin. Aber so spontan jetzt mal, ich finde hier keine drei Podcasts oder so, die ich gerne hören würde, um mich unterhalten zu lassen.
So. Ja gut, ich bin halt nicht der Podcast-Hörer. Ich kann dir da jetzt nicht gut was empfehlen. Ich mag es einfach nicht, jemandem stundenlang zuzuhören. Da lese ich halt lieber. Aber das ist halt mein persönliches Ding.
Bitte? Du musst anderthalbfache Geschwindigkeit machen. Dann fällst es. Ich hoffe, das hast du gemacht bei mir.
Nee. Mag ich gar nicht. Also wenn du mit jemandem redest. Nee, was? Also zwei verschiedene Dinge. Das eine, also ich habe mir das mit Big Mike angesehen. Ich habe ein bisschen dann kurz rumgeklickt. Snickers für Linkshänder hast du auch dabei. Der war auch schon mal hier im Ferngespräch.
Ja, dreimal hatte ich das mit dem.
Aber das kann ich gar nicht haben, das dann auf doppelte Geschwindigkeit zu haben, wenn du mit jemandem redest.
Anderthalb reicht.
Ja, aber dann hast du deine eigenen Videos, wo du nur irgendwas kommentierst. Und das fand ich halt richtig witzig, weil da sitzt du halt da und kommentierst irgendwas, was in der Öffentlichkeit abgeht, und dann lachst dich kaputt darüber, wie behindert die Leute in der Öffentlichkeit alle sind. Und das brauche ich auch nicht auf anderthalbfacher Geschwindigkeit.
Also ja, ich bin da schon so dran gewöhnt, ich kann es gar nicht mehr drunter. Da werde ich verrückt, Wenn ich das auf einfacher Geschwindigkeit höre. Aber ja, das sind Auszüge aus meinen Livestreams. Ich mache einmal die Woche Livestream auf Patreon und dann nehme ich da so einen Clip raus. Jetzt hatte ich überlegt, ob ich da die Ansichtskarte aus Solingen, den Messermann, nehme oder ob ich...
Habe ich auch schon überlegt.
Ich glaube, ich nehme eher RFK, Robert F. Kennedy, den hat man ja kurz erwähnt, und dann noch die Verhaftung von Durov. Das sind so zwei Themen, die ich wahrscheinlich als Clip bereitstellen werde. Die sind nicht so, geht so witzig, obwohl Robert F. Kennedy ist auch, ich sehe ja Trump und seine Administration auch als, wie du schon gesagt hast, ich sehe es auch als Unterhaltung und auch als Content in dieser Simulation. Also das ist ja, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, dass das jetzt alles passiert. Also dass Robert F. Kennedy jetzt quasi die CIA-Dokumente öffnen darf von der Deep State-Ermordung seines Onkels und so weiter. Also unter Donald Trump, und Elon Musk ist auch noch mit dabei und so weiter. Also das hätte man mir das als Kind erzählt, so wird das mal, dann hätte ich das nicht geglaubt, dass das so wild wird. Und das,
ich glaube, dass nichts draus passiert. Das ist jedes Mal so, wenn die CIA irgendwelche Dokumente öffnet.
Kann sein, aber angeblich, aber Robert F. Kennedy wird es wollen. Aber mal sehen, absolut. Vielleicht auch nicht. Ich finde alleine die Ankündigung wild. Alleine das kann ich schon genießen. Und dann die Bilder und die Memes und also auch, ich bin top unterhalten.
Auch die Begnadigung von Ross Ulbricht ist auch etwas, worauf ich mich tierisch freue.
Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Erzähl mal.
Hast du Trump bei der Libertarian National Convention mitgekriegt?
Ich habe die Ausschnitte, wo er sagt, was wollt ihr denn? Boah, hier schreit gerade so ein Vogel. Ich hoffe, das stört dich nicht.
Gehört.
Ja, das Fenster ist auf hinter mir. Aber, geht voll ab. Ich habe nur mitgekriegt, wie er meinte, ihr könnt ja hier euren Ron Paul wählen oder sowas, aber ist ja alles Bullshit. Ihr müsst mich wählen. Und da gab es da so einen Ausschnitt. Ich weiß gar nicht, ob Ron Paul, aber es gibt auch einen libertären Kandidaten irgendwie so, ne?
Ja.
Und er meinte so, was soll denn die Scheiße? Ihr sollt mich gefälligst wählen. Macht ja immer so cool und libertär und so weiter. Das ist doch alles Bullshit. Wollt ihr jetzt wirklich was verändern oder nicht? und dann müsst ihr mich wählen, sonst ist es ja alles Quatsch. Und das wurde so geklippt und flott zusammengeschnitten. Und das fand ich halt schon lustig. Ich finde es ja cool, dass er da hingeht und dass er dann so, er war jetzt auch nicht komplett feindselig, aber es war so, komm schon Leute, was soll es jetzt hier werden?
Ja, Donald Trump ist halt Donald Trump, ne? Also ich meine, er kommt überall hin und tut so, als würden alle ihn lieben. Und also er wurde bei der Libertarian Party schon mehr ausgebuht als aber weißt du, es sind halt Libertäre, es sind halt alle Autisten, ne? Also, die wollen ihr Ding haben und nicht rumdiskutieren. Aber nichtsdestotrotz,
das habe ich gesehen gehabt. Das hatte ich gesehen. Das andere, was du jetzt meintest, habe ich nicht gesehen.
Aber Ross Ulbricht ist klar, oder? Dass der Typ, der Silk Road gemacht hat, ne?
Ach, der ist das. Okay, jetzt bin ich drin. Sorry, ich hatte den Namen gerade nicht. Den finde ich faszinierend und diesen Martin Shkreli. Kennst du den?
Dieser Pharma Bro. Ja, aber ich weiß der auch nicht so viel über den. Ich weiß, dass der dafür bekannt ist, dass der bestimmte Medikamente in ihrem Preis wahnsinnig hochgeschraubt hat, damit Milliardär geworden ist. Aber das schien irgendwie dann doch gar nicht eigentlich so schlimm gewesen zu sein, weil das alles auf Versicherungen ging und er das nur abgeschöpft hat, damit aber irgendwelche anderen Projekte irgendwie finanziert hat. Er ist eine interessante,
unterhaltsame Persönlichkeit. Der war auch in dem einen oder anderen Podcast nochmal, der hat auch das Wu-Tang-Album gekauft, wovon es nur eine Kopie gab.
Ja, und so genau. Und dann hat er es veröffentlicht, ne?
Ja, hat er veröffentlicht dann irgendwann. Also ist schon ein witziger Typ, aber der Silk Road-Typ natürlich auch krass, ne? Dass du den. Ja. Das waren ja dieselben Argumente wie bei Telegram. Und das sind ja alles Lügen. Man möchte diese Leute, der Staat, passt auch zu dem, was wir eingangs gesagt haben. Der Staat kann nichts. Aber wenn du ihm an sein Brot willst oder ihm irgendwie eine Parallelstruktur aufbaust oder verwendest, wo er nicht die totale Kontrolle hat, dann bist du sein Feind. Und dann zieht der Staat durch. So schlaff er ist unbarmherzig. Der Staat hat unendliche Ressourcen verglichen zu uns. Und es ist ja auch unser Geld. Und er hat die Waffengewalt. Und wenn er möchte, wie gesagt, teilweise schlaff und langsam, aber unbarmherzig. Und dann kommt er dich holen. Und dass all diese Sachen von wegen, ja, da wurde Kriminalität gemacht oder zum Telegram-Typen, zu Durov, sagen sie ja auch, ja, da wurden Drogengeschäfte und Waffengeschäfte und so weiter getätigt. Ja, auf deutschen Straßen auch, mit deutschen Autos auch, keine Ahnung. Genau.
Ja, so sage ich das so habe ich es auch gesagt. Ich habe einen Short dazu gemacht. Ja,
das ist alles Bullshit. Das ist alles gelogen. Das sind alles nur Vorwände. Man will diese Leute weghaben, weil sie eine Alternative schaffen zur staatlichen Infrastruktur. Und da war eigentlich der Silk Road Dude, ich glaube, der ist ja wie viele Jahre? Irgendeinen dreistelligen Betrag
haben sie den ich glaube zweimal lebenslänglich plus 40 Jahre. Also es wurde über kurz an ihm ein Exempel statuiert und das hat eigentlich fast ausschließlich daran gelegen, dass er Bitcoin als Bezahlsystem dort etabliert hat, wogegen die gegen Anfang ziemlich machtlos waren. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre es eigentlich jede andere Darknet-Seite gewesen, über die es einen Marktplatz gegeben hatte. Aber er war der Vorreiter davon und an ihm musste ein Exempel statuiert werden. Hier für, du hast ja auch kein Problem mit Englisch, die Mutter von Ross Ulbricht.
Das wird mir dauernd vorgeworfen. Ich rede zu viel Englisch, aber sorry, was hast
Nein, du ich meine jetzt aber nicht Anglizismen, sondern ich meine fließend normal die englische Sprache zu beherrschen. Die Mutter von Ross Ulbricht, die war häufig bei zu Gast, unter anderem beim Mises-Institut, bei Mises Media findest du die. Die ist sehr engagiert und die erzählt ganz, ganz offen, was in den Fällen alles passiert ist. Es gibt ja von Silk Road einen Film. Spielfilm, wir reden hier nicht von irgendeiner Dokumentation, Netflix-Film, also super Film, einfach kann man finden unter Silk Road, auf Deutsch irgendwie Silk Road, die Hüter des Darknets oder so, und die Mutter, die erzählt alles, was ist mit den Polizisten passiert, die Ross Ulbricht da angeklagt haben, die ihn noch abziehen wollten mit den mit diesen Drohungen, die die haben ja versucht, ihn zu erpressen und so weiter und so fort. Und daraufhin hat er angeblich einen Kopfgeldjäger beantragt und so weiter. Das findet sich alles nicht in der Anklage wieder. Also super spannend. Und die Mutter von Ross Ulbricht, die ist in mehreren Gesprächen mit Leuten vom Mises-Institut wie Bob Murphy und so weiter und erzählt alles Mögliche darüber. Und die hat übertrieben viel Humor.
Ja, okay. Ja, ich finde auch krass. Also erstmal mit dem Bitcoin. Ich glaube, die Tage hat auch, als der Telegram-Dude verhaftet wurde, glaube ich, ich glaube, YouTube hat Creator verboten, die ausschließlich über Bitcoin Geld beziehen. Also das ist ja auch noch am Laufen. Und dann, wie heißt er nochmal, der jetzt tot ist? Der McAfee, John McAfee.
Achso, ja.
Er hat ja im Prinzip auch das alles schon gesagt, was jetzt im Prinzip auch zur Verhaftung vom Telegram CEO geführt hat und auch diese ganze Bitcoin-Nummer. Er war ja auch so ein Prophet. Also ist ja auch so eine, sag ich mal, unterhaltsame, schillernde, interessante, irgendwie libertäre Persönlichkeit. Ja, Rest in Power, er hat ja gesagt, ich werde mich nicht umbringen. Und dann hat er sich angeblich umgebracht. Ja, keine Ahnung. Aber der hat sich da ja auch viel zu geäußert, zu diesen Sachen. Mhm. Also das sind schon, solche Persönlichkeiten liebe ich eigentlich. Also ich bin gerne, wie du schon merkst, auch unterhalten gut. Und das sind für mich richtig gute Protagonisten. Also, die ich mir gerne gebe.
Ich denke,
und
es braucht
Durov, Durov genauso. Guck ihn dir an, wie er da steht mit seinem gestellten Körper und so weiter. Und ich, also so Toxic Masculinity und so. Und da weißt du ja schon, dass das unserem Global Homo, Weak Woke West, Nancy Faeser-Staat nicht gefallen wird.
Ja.
Oder auch den Franzosen oder der EU oder wie auch immer.
Umgekehrt nerven mich dann aber auch wieder die ganzen Leute. Durov ist halt schon ein Genie gewesen. Der ist schon in der Kindheit ein Genie gewesen, so wie Edward Snowden auch und so viele andere Leute. Hier, Ross Ulbricht ist auch ein Genie gewesen. Und was ist passiert? Er wurde eingeladen vom WEF ins Young Global Leader Programm. Und Leute sofort mit der Kontaktschuld dabei und sagen, Durov ist sowieso gesteuerte Opposition. Und so, nein, er sagt alles bei seinem Interview mit Tucker Carlson. Er erzählt, wie es passiert ist, und erzählt, er hat sich nachher doch für die Meinungsfreiheit entschieden.
Ja, also, und Milley hat ja auch da geredet und den Bescheid gesagt.
Ja, und hör dir an, was er gesagt hat, und dann ist es dir eigentlich sofort sowieso klar. Ja, ich denke, es braucht so ein paar Vorbildfunktionen, zu denen man hingucken kann und sich sagen kann.
So richtige, welche, die sich auch so komplett, die wirklich bereit sind zu kämpfen und auch schillernde Persönlichkeiten sind. Also kann man immer wieder sagen, er ist ja mit so der bekannteste, aber ein Elon und ein Trump, das sind schon auch solche Persönlichkeiten. Auch wenn jetzt Trump kein hundertprozentiger Libertärer ist, aber es geht ja darum, sich gegen diese Strukturen, er nennt es Deep State oder den Sumpf, The Swamp und so weiter, oder auch Elon, nenn es die Matrix, nenn es WEF, nenn es wie du willst, sich gegen diese autoritären Strukturen so entgegenzustellen und zu sagen, obwohl auch Leute, die es eigentlich gar nicht müssten, die könnten ja alle ausgesorgt haben, die aber sagen so, nee, ich will jetzt dieser Protagonist in dieser Timeline hier sein. Und das finde ich schon sehr beeindruckend und inspirierend.
Denke ich auch, ja. Gerade Donald Trump, ja, er könnte ein lockeres Leben gehabt haben, könnte irgendwo in seinem Haus am Meer chillen, sicher.
Elon auch. Also, der könnte seine E-Autos machen, an der Klimapsychose irgendwie so verdienen, und sich kaputt lachen halt so, ne? Mhm.
Ja. Lass uns langsam, wir sind über schon fast eine Stunde 15 am Reden, lass uns langsam zum Ende kommen. Ich würde gerne noch von dir wissen, was hältst du so für eine Art Ausblick? Im Grunde genommen hast du es schon ein bisschen angedeutet, aber ich sag mal so, wenn du dir jetzt ein Best-Case-Worst-Case-Szenario ausdenken oder wünschen könntest, was würdest du sagen, wo geht's in den nächsten 5 bis 10 Jahren hin? Was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? Was ist das Beste, was du dir vorstellen kannst?
Also, einmal vorweg, ich glaube auch nicht, dass durch eine Bundestagswahl oder so sich alles einfach umdrehen lässt. Und dann haben wir 1992 wieder oder sowas vom Spirit, nur mit iPhones. Also das wird nicht passieren, auch wenn Rechte dann ihren Bundeskanzler Höcke kriegen würden, den sie nicht kriegen. Aber dann ist trotzdem, es läuft weiter, wie ich es gerade schon erwähnt habe, von wem die Ideen auch immer kommen, WEF, UN, was auch immer, es gibt einen globalen, zumindest China und was den ganzen Westen angeht, einen Krieg gegen die Freiheit. Viele, viele neomarxistische Ideen schwören darum, Digitalwährungen, Digital-ID, Social Credit Score, 15-Minuten-Städte, all diese Sachen, das ist nicht mit einem Bundeskanzler getan. Das ist ein globales Ding, was am Ablaufen ist. Das ist natürlich für mich auch das Worst-Case-Szenario. Und ich denke mal, ein wahrscheinliches Szenario. Ich bin nicht blackpilled. Also ich bin wirklich ein Typ, der
das merkt man dir auch an, und das finde ich auch sehr, sehr gut. Das nervt mich nämlich richtig, also krass, geblackpillte Leute, mit denen zu sprechen.
Nee, das ist traurig. Und das sind meistens auch Rechte. Und deswegen werden sie meistens rechts, weil sie kein Selbstvertrauen haben und deswegen, also wirklich im Sinne des Vertrauens in sich selbst, Lösungen zu finden. Weil das macht auch irgendwo einen Libertären aus, selbst wenn wir nicht in einer freien Welt leben. Trotzdem lebe doch, als wärst du frei und finde Lösungen. Sei lösungsorientiert und gucke nicht, was müsste der Staat für dich tun, damit du ein schönes Leben endlich hättest. Das heißt, der richtige Staat muss her. Und wenn der nicht kommt, schnüffle ich so lange am Höcke-Hopium so, bitte, bitte, und irgendwann passiert's und dann wird alles so schön für mich. Darauf kann ich gar nicht warten. Darauf habe ich auch keine Lust zu warten. Ich gucke, was ich tun muss, von innen heraus, nicht der Staat für mich, damit ich so frei sein kann wie möglich. Ich habe das beste Leben so. Ich bin hier in dieser kompletten Clown-Welt drin. Ich wohne in Ehrenfeld. Das ist Clown Central. Das ist GTA Ehrenfeld. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Lastenräder, das ganze Programm, ne? Teilweise die Maske auf und so. So, Hipster. Zwischendurch fährt man Kenneck mit dem Lambo durch die Gegend. Dann liegt man eine Taube irgendwie im Rinnstein. Also es ist wirklich einmal das komplette Spektrum. Und ich bin hier mittendrin. Ich habe hier ein Piratenschiff gebaut namens Etavox Ehrenfeld. Ich bin Podcaster. How is this not a simulation? Was geht ab? So. Und wie soll ich darüber nicht Whitepilled sein? Trotz Globo Homo, trotz der Matrix. Ich säge hier durch mit meinem Schiffchen, durch ein Meer von NPCs so. Ich shitposte, ich kriege 10.000 Euro im Monat und ich kaufe Bitcoin und solche Sachen. Und ich rede mit dem Panzer und das ist jetzt hier meine Arbeit, so gerade. Klar, okay, Katar Schulze zerrt mich vor Gericht, aber that's it. So, nichtsdestotrotz, warum bin ich Whitepilled? Ich habe keinen Zweifel, dass ich eine Lösung finden werde, selbst wenn sie Telegram verbieten, selbst wenn sie Elon einbuchten, selbst wenn ich mal gecancelt werde. Ich bin überzeugt davon, dass ich eine Lösung finden werde. Aber make no mistake, ich glaube, die Matrix wird noch aufdrehen. Das, was hier gerade abgeht, ist der große Konflikt unserer Zeit. Wir haben keinen heißen Krieg wie Ernst Jünger, zumindest nicht hier auf deutschem Boden, aber es gibt einen Infowar und es gibt einen Krieg der westlichen Regierungen gegen ihre eigene Bevölkerung. Und das ist quasi auch so eine Art Weltkrieg. Wenn man China und so weiter mitnimmt, die machen das ja auch gegen ihre Bevölkerung. Du brauchst ein VPN halt ebenso. Worauf ich hinaus will ist, aber das ist trotzdem immer noch der beste Krieg, den ich mir vorstellen könnte. Ich könnte auch im 30-jährigen Krieg geboren sein. Das wäre wesentlich unangenehmer, körperlich. Mein Kühlschrank ist voll, ich kann die Heizung anmachen, ich habe fließend Wasser, ich kann Internet haben. Noch darf ich das alles haben. Carbon Tax kommt bestimmt noch, ein Social Credit Score, aber da muss ich halt noch mehr Geld verdienen. Und das macht mir Bock. Das Worst-Case-Szenario ist also noch mehr Global Homo, Social Credit Score, Digital-Euro, Digital-ID, totale Überwachung, totale Kontrolle. Die Flüchtlinge werden das geringste Problem sein. Das ist meiner Meinung nach ein Ablenkungsmanöver, damit die Rechten beschäftigt sind, damit dann Nancy Faeser wieder die Rechten verfolgen kann, weil die Hass und Hetze gemacht haben und so weiter. Das ist alles ein Ding, ein Nebenkriegsschauplatz, so ernst der auch ist. Hier geht was ganz anderes ab. Also in Sachen Orwell und Brave New World. So, das ist so die Richtung, in die das hier geht. Und das ist auch das Worst-Case-Szenario. Und ich glaube nicht, dass die Tyrannen sich das einfach so aus der Hand nehmen lassen, mit einer Bundestagswahl oder so. Das läuft weiter. Und das, denke ich, ist auch das Szenario für die nächste, also Abschaffung von Bargeld und so weiter. Ne? Das, denke ich mal, ist in den nächsten 5 Jahren realistisch. Ja, was wäre das Best-Case-Szenario? Best-Case-Szenario wäre tatsächlich, dass sich Elon so stark macht, so stabil macht, dass Trump Präsident wird. Ich glaube nicht an Demokratie, aber Best-Case-Szenario, ich darf mir ja eins wünschen. Und okay, dass eine Revolution dahingehend, ich denke, der ganze Westen ist miteinander verbunden. Deutschland ist nicht isoliert, was all diese Tyrannei angeht. Aber es kommt sehr viel von den USA, egal ob woke, egal ob gute Ideen oder schlechte Ideen. Dieser ganze Woke-Terror und all diese Sachen, das kommt auch aus den USA. Aber ich glaube, dass wenn in den USA es sich umdrehen würde, wenn Donald Trump quasi Regulierungen, als Libertärer fällt es mir schwer, sagen würde, Big Tech muss gewisse Dinge tun und zulassen, redefreiheitsmäßig, First Amendment, Second Amendment, und man das quasi umdreht und auch die Big Tech, die anderen Big Tech-Unternehmen, man dazu kriegen würde, nicht mit dem Staat zu kooperieren, sondern dass die frei denken würden und frei handeln würden. Das wäre mein Best-Case-Szenario. Google, Apple, dass die auf ihren App-Stores Sachen erlauben, dass quasi es Gesetze gibt, dass die kein Monopol haben dürfen, dass die Leute von ihren App-Stores runterschmeißen dürfen, nur weil deren Rede denen nicht gefällt und so weiter. Dann wäre es eine Revolution, die uns auch betreffen würde, weil wir ja diese Plattformen alle benutzen. Und dann könnte sich hier auch alles komplett ändern. Wenn man quasi es schaffen würde, dass diese ganzen Gesetze wie NetzDG oder Digital Services Act, dass die in den USA nicht greifen und dass wir die trotzdem hier kriegen und empfangen könnten, diese Dienste, und unsere Informationen verbreiten könnten, ohne dass es eine Cancel Culture gäbe. Und dann würden wir das ganze Ding komplett rumdrehen. Ja. So, das wäre mein Best-Case-Szenario. Ich hoffe, das war nicht zu wirr.
Ich denke, an Cancel Culture und an Political Correctness hängt viel. Ja, ja. Also bin ich ganz bei dir. Verrat uns noch ganz kurz zum Abschluss, auf welchen Kanälen soll man die am besten folgen? Aber wir posten die natürlich auch alle in die Videobeschreibung.
Ich gebe den Linktree. Das ist so ein Link, da sind die alle drin. Ja, klar, von Patreon lebe ich. Wen das hier so ein bisschen gefallen hat, wer den Vibe mag, also ich rede sehr viel, sehr gerne, ich lasse keinen ausreden. Es ist sehr High Energy, Avantgarde Ehrenfeld nennen wir es auch bei Patreon. Und ja, dann komm da hin, für einen Zehner im Monat bist du dabei, aber du kriegst fast jeden Tag Content und ich denke, 2,50 die Woche, das lohnt sich. Es ist keine Spende, sondern es ist ein Geschäft. Ich gebe ein Produkt, einen Service und du bezahlst was dafür. Und wie gesagt, den meisten gefällt es. Es ist eine coole Community, es gibt dort Discord und so weiter. Jo, zieht es euch mal rein. Ansonsten für den Einstieg, Apple Podcasts, Spotify für Leute, die viel im Auto unterwegs sind. Ansonsten gefällt, glaube ich, den meisten wahrscheinlich YouTube und meine Shitposts auf Twitter. That's it.
Christian, vielen Dank für das Gespräch.
Rosa Roter Panzer, vielen Dank für die Einladung. Hab einen tollen Tag.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.